Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zur letzten Sendewoche der dritten Staffel, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Allerdings nur noch bis Donnerstag, denn unser Staffelfinale am Freitag wird die zweite Sendung in der Geschichte dieses Podcasts sein, die von einem anderen Ort kommen wird. Ja, und von wo? Da können Sie sich mal überraschen lassen, meine Damen und Herren, wo es meine Glücksfee Gülay und mich so hinverschlagen wird am Freitag. Ich sag's bewusst noch nicht vorab, denn sonst versammeln sich da nachher ein paar überspannte Teenies, meine Damen und Herren, die uns dann da die ganze Zeit reinquatschen in die Sendung. Das kann auch so passieren, aber dann ist es noch, hält sich es noch in Grenzen, wenn es nicht allzu viele sind. Deshalb werde ich das jetzt mal hier nicht weiter vertiefen. Sie werden es dann schon merken am Freitag. Und wenn ich jetzt gerade schon beim Freitag bin, dann bringe ich es gleich am Anfang hier hinter mich. Unser Gewinnspiel läuft immer noch, meine Damen und Herren, und das läuft wirklich auch durch bis zum Freitagnachmittag, denn da nehmen wir dann am späten Nachmittag, frühen Abend die Sendung auf, in der dann die Gewinner gezogen werden. Das heißt also, wenn Sie uns bis Freitagnachmittag noch folgen auf unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel, dann sind Sie noch im Lostopf. Bis dahin haben Sie also Zeit, denn Sie wissen ja, unter all unseren Followern verlosen wir zum Staffelfinale am Freitag hier drei Tassen, drei von unseren schon wieder 23 Uhr Fan-Tassen. Also seien Sie noch dabei, verpassen Sie es nicht, meine Damen und Herren, und ja, das sozusagen schon mal vorweg. Dann wissen Sie ja, gestern war großer Wahlsonntag. Ich bin froh, dass ich nicht bei der FDP-Wahlparty im Wiesbadener Rathaus war. Viel zu feiern gab es ja da auch sowieso nicht. Da war mir die klassische Musik doch schon lieber, die mein Gegenprogramm darstellte. Ja, und in Bayern sah es ja dann noch schlechter aus. Und wo wir jetzt schon bei Bayern sind, meine Damen und Herren, da sind wir auch gleich bei Uli Hoeneß, der ja gestern Abend im BR auch noch wieder über Olli Kahn hergezogen ist. Was für ein schlechter Manager der doch gewesen wäre als Vorstandsvorsitzender und so weiter. Und dann hat er sich auch in diesem Interview noch über Julian Nagelsmann geäußert. Und damit haben wir endlich mal wieder zu Beginn einer Folge eine kurze Meldung über Julian Nagelsmann. Wir hatten diese kleine, aber feine Tradition ja schon fast aus dem Auge verloren in den letzten Sendungen. Jetzt gibt's doch mal wieder was, denn dieses Zitat ist wunderbar von Uli Hoeneß, der über Nagelsmann sagte, der ist vollkommen unverbraucht. Er hat sich jetzt gut erholt, der wird volle Fahrt nach vorne fahren. Volle Fahrt nach vorne fahren, meine Damen und Herren. Ja, das weiß ich gar nicht, wie der das privat macht, was der eigentlich für ein Auto hat oder so. Oder ob er auch schon mal Go-Kart gefahren ist als Kind oder Jugendlicher, keine Ahnung. Aber volle Fahrt voraus heißt es ja normalerweise immer, aber Uli Hoeneß nennt das volle Fahrt nach vorne fahren. Ja, und er ist ja damals volle Fahrt ins Gefängnis gefahren, meine Damen und Herren, nach dem Steuerbetrug. Der kennt sich also aus. Egal, wohin man fährt, immer volle Kraft voraus. Lieber Uli, so ist es richtig. Und dem wird sich auch Julian Nagelsmann bestimmt unterordnen als Nationaltrainer. Aber ist natürlich auch eine schöne Spitze zu sagen, er hat sich jetzt gut erholt, Klammer auf, nachdem wir ihn rausgeschmissen haben bei den Bayern, Klammer zu. Ja. Also, naja, mal gucken, was Nagelsmann da so machen wird. Das mal kurz noch eine Anknüpfung zu Bayern, wo gestern gewählt wurde. Und es gibt jetzt in unserer ersten Meldung für heute auch einen Anknüpfungspunkt zu Hessen, wo gestern gewählt wurde. Und zwar gehen wir hier nach Frankfurt, in den Frankfurter Zoo. Da ist nämlich ein Bonobo auf die Welt gekommen. Noch muss man sehr genau hinschauen und etwas Glück haben, um das Jungtier zu Gesicht zu bekommen, da es sich in den ersten Monaten fast fest an das Fell seiner Mutter klammert, erklärte die Zoodirektorin Christina Geiger. Das bereits am 24. September geborene Männchen ist der erste Nachwuchs der 11-jährigen Naoki, die seit Sommer 2020 im Menschenaffenhaus des Frankfurter Zoos lebt. Also da wurde sie schon geboren und jetzt wurde es offenbar erst bekannt gegeben, dass es sie überhaupt gibt. Sowas machen die Zoos ja immer gerne, meine Damen und Herren, ein paar Wochen später. Na gut, in dem Fall geht's noch, 24. September bis 9. Oktober. So, der nächste Satz ist interessant. Der Vater ist nicht bekannt. 4 Männchen kommen in Betracht. Ja. Und da muss man sagen, für solche Verhältnisse brauchen Sie in Frankfurt eigentlich gar nicht extra in den Zoo zu gehen. Ja, da reicht auch schon ein Besuch im Bahnhofsviertel, um Kinder zu entdecken, wo gleich 4 Männchen als Väter in Betracht kommen, meine Damen und Herren. Ja, das ist in Frankfurt längst nicht den Affen vorbehalten. Wobei es in Frankfurt viele Menschen gibt, die von Affen kaum noch zu unterscheiden sind. Aber egal, das kann nur ich als Wiesbadener erlauben, mir zu sagen. Insgesamt besteht die Bonobo-Gruppe in Frankfurt inklusive Nachwuchs aus 10 Weibchen und 7 Männchen. Auch das sagt vieles. In Freiheit lebt die kleinste Menschenaffenart in der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika. Sie gilt der Mitteilung zufolge als stark gefährdet. Das ist allerdings dann doch anders als im Frankfurter Bahnhofsviertel. Da leben wahrscheinlich auch sehr viele Kongolesen und die sind da nicht stark gefährdet, meine Damen und Herren, sondern breiten sich immer mehr aus, ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das ist jetzt mal so eine kleine Spitze in Richtung Migrationsdebatte, die ja gestern auch die Landtagswahlen bestimmt hat, meine Damen und Herren, und der AfD zu ungeahnten Höhen verholfen hat, auch in Westdeutschland. Ja, was soll man dazu noch sagen? Aber gut, Glückwunsch an die Bonobos im Frankfurter Zoo auf jeden Fall. Die haben sich den Nachwuchs redlich verdient. So, und jetzt gehen wir mal weg aus den Wahlbundesländern und gehen mal rüber in die Schweiz. In der Schweiz hat sich nämlich eine Lehrerin vor und während der Unterrichtszeit betrunken. Auf dem Weg nach Hause geriet sie in eine Polizeikontrolle. Das ist eben das Brisante daran. Lehrer, die getrunken hatten, hatten wir früher auch in der Schule. Das ist ja nichts Besonderes, gibt es wahrscheinlich an jeder Schule, aber dass die sich dann auch tatsächlich mal erwischen lassen im Rahmen einer Polizeikontrolle, das kommt schon seltener vor. Eine Musiklehrerin war es übrigens. Wen wundert es noch? Ich kann mich bei uns an eine Lateinlehrerin erinnern, die immer gerne einen Schnaps getrunken hat. Und da gab es auch sogar ein wunderbares Namensspiel zu. Das werde ich jetzt aber hier nicht sagen, dann ist sie nachher verraten. Aber zurück zu der Musiklehrerin aus der Schweiz. Die hat vor und während der Schulzeit Champagner getrunken. Das berichtet die Aargauer Zeitung. Ja, natürlich, in der Schweiz kann man sich das auch leisten als Lehrerin. Da muss man nicht nur Schnaps trinken, nicht nur Korn. Da kann man auch gleich den Champagner öffnen. Wieso denn nicht? Wenn Lehrer irgendwie in Monaco oder so saufen, dann wird das da genauso sein. Die 64-Jährige wurde demnach dadurch auffällig, dass sie ihr Fahrzeug in Schlangenlinien steuerte und eine mobile Verkehrsinsel überfuhr. Da muss man sagen, das kann allerdings auch an der Musik liegen, die Musiklehrerin im Auto hört. Das muss jetzt nicht unbedingt der Alkohol sein. Der Vorfall soll sich im März im Bezirk Aarau ereignet haben. Eine Polizeistreife sah den Wagen und verfolgte ihn bis zu dem Wohnort der Lenkerin. Ich dachte schon, hier steht Lehrerin. Nein, der Lenkerin, wo sie auf dem Vorplatz auf dem Fahrersitz angetroffen werden konnte. Anschließend führten die Beamten einen Alkoholtest durch, der zu einem Ergebnis von 2,04 Promille kam. Das sind ja fast die Umfragewerte der FDP hier in Bayern. Ein Führerschein konnte die 64-Jährige ebenfalls nicht vorzeigen. Diesen hatte sie nicht dabei. Na, immerhin, zumindest nicht dabei, immerhin nicht gemacht. Ja, so. Aber es fand ich auch gut, wo sie auf dem Vorplatz auf dem Fahrersitz angetroffen werden konnte. Das heißt, da hatte die Polizei regelrecht Glück, dass die Frau noch auf dem Fahrersitz angetroffen werden konnte und nicht schon vor lauter Trunkenheit irgendwie auf den Beifahrersitz rübergerutscht ist oder auf die Rückbank oder so während der Schlangenlinien, die sie da gefahren ist, meine Damen und Herren. Das ist aber auch eine ganz schöne Schlange, diese Musiklehrerin hier, muss man mal sagen. Wie sich herausstellte, ist die beschuldigte Musiklehrerin an einer Schule im Bezirk Aarau tätig. An jenem Tag unterrichtete sie von 13 bis 17 Uhr. Da kann ja auch schon irgendwas nicht stimmen. Oder haben die Kinder in der Schweiz so lange noch Unterricht bis 17 Uhr nachmittags? Na gut, in der Oberstufe hatten wir es ja manchmal auch bis 16 Uhr damals schon. Dem Strafbefehl zufolge gab sie an, sie habe bereits zu Hause um 11 Uhr vormittags damit angefangen, Champagner zu trinken. Zwischen den Unterrichtsstunden, jeweils in den Pausen, konsumierte die Beschuldigte Champagner im Wissen darüber, dass sie nach dem Unterricht mit dem Fahrzeug nach Hause fährt, heißt es weiter. So, das heißt im Umkehrschluss, wenn sie sozusagen keine Autofahrerin gewesen wäre, dann wäre das vollkommen in Ordnung gewesen, ja. Wenn sie zwischen den Unterrichtsstunden und in den Pausen Champagner gesoffen hätte, ja, das wäre wurscht. Macht ja bei Musiklehrern meistens eh keinen Unterschied, ob sie besoffen oder nüchtern sind, ja. Aber wenn sie hinterher noch Auto fahren, dann ist es natürlich schon ein starkes Stück. Insgesamt sollen es 2 bis 3 Flaschen Champagner gewesen sein, die die Schweizerin zum Zeitpunkt der Polizeikontrolle getrunken haben soll. Nun muss die Lehrerin 7.200 Franken Strafe zahlen. Für das Nicht-Mitführen des Führerscheins sowie Verwaltungsgebühren kommt ein weiteres Bußgeld in Höhe von 3.131 Franken auf sie zu. Also insgesamt über 10.000 Franken Strafe, muss man sagen, ist für die Schweiz noch halbwegs human. Ja, da bezahlt man ja als deutscher Tourist gerne schon mal ein paar hundert Franken, wenn man da nur etwas zu schnell gefahren ist. Also insofern für so ein Delikt hier ist sie fast noch günstig davongekommen. Und übrigens Champagner, meine Damen und Herren, wenn ich das richtig weiß, und das muss ich hier mal gerade nebenher nachgucken, ich kann mir fast nämlich denken, welches Lied sie am liebsten mit ihren Schülern durchspricht, nämlich die Champagner-Sonate von Beethoven, oder? Die gibt's doch, soweit ich weiß. Oder vertue ich mich da jetzt total? Ich habe da hier gerade versucht, das nebenher zu googeln. Beethoven Champagner-Sonate. Ich habe da irgendwas im Hinterkopf. Aber ich finde es jetzt hier gerade nicht bestätigt. Es gibt eine Champagner-Arie in Mozarts Oper Don Giovanni, die auch Champagner-Sonate genannt wird. Ach so, in ihrem dritten Satz wird sie auch Champagner-Sonate genannt. Gut, dann hat es nichts mit Beethoven zu tun, sondern mit Mozart. Gut, also, ja, das ist vielleicht dann die Oper und die Sonate, die sie am liebsten mit ihren Schülern durchspricht als Musiklehrerin. Das ist dann vielleicht auch ihr liebstes Stück. Wer weiß es schon so genau? Also ihr liebstes Stück außerhalb dessen ihres Mannes, falls sie überhaupt einen hat. Aber gut, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, meine Damen und Herren. Aber ja, so sind sie, die Schweizer Musiklehrer. Champagner muss es schon sein. Die Marke hätte ich auch nochmal gerne gewusst, ob es Moët war oder sonst was. Keine Ahnung. So, und was gibt's für einen besseren Anlass für ein Schlückchen koffeinhaltige Apfelschorle, meine Damen und Herren, als diese Meldung? Prost. Ja, auch ohne Champagner unglaublich erfrischend. So, dann weiß ich nicht, ob Sie einen Dienstwagen fahren, meine Damen und Herren, den Sie mit einer Tankkarte Ihres Arbeitgebers betanken können. Wenn ja, dann sollten Sie vielleicht aufpassen und sich das zu Gemüte führen, was die folgende juristische Meldung hier heute zutage gefördert hat. Diensttankkarte missbraucht, fristlose Kündigung nach privater Nutzung. Ein Mann nutzte seine Diensttankkarte auch privat und wird fristlos entlassen. Das Arbeitsgericht weist die Kündigung zurück, dann folgt aber das zweite Urteil. Ja, da müssen wir jetzt mal genauer reinlesen. Mal abgesehen davon, dass ich diesen Begriff Diensttankkarte schon wunderbar finde, vom sprachlichen Duktus. Bezahlt ein Arbeitnehmer den Sprit für sein Privatauto mehrmals mit einer Tankkarte, die ihm vom Arbeitgeber für den Dienstwagen überlassen wurde, kann eine fristlose Kündigung die Folge sein, und zwar auch ohne eine vorherige Abmahnung. Das geht aus einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen hervor, über die der Bund Verlag jetzt berichtet. Im konkreten Fall war ein Vertriebsmitarbeiter mit Dienstwagen nach der Dienstwagenrichtlinie seines Arbeitgebers verpflichtet, den Wagen für Dienstreisen zu nutzen. Hört sich erstmal relativ logisch an, oder? Ein Vertriebsmitarbeiter war mit seinem Dienstwagen nach der Dienstwagenrichtlinie verpflichtet, den Wagen für Dienstreisen zu nutzen. Kann man noch nachvollziehen, ja? Es hätte wahrscheinlich die Schweizer Lehrerin anders gemacht, nach 3 Flaschen Champagner, aber die spielt ja jetzt hier keine Rolle. Er hatte jedoch auch das Recht zur Nutzung des Fahrzeugs für private Fahrten. Der Arbeitgeber trug nach der Richtlinie unter anderem die laufenden Betriebskosten. Zum Betanken des Dienstwagens erhielt der Beschäftigte Tankkarten. Mit diesen zahlte er aber nicht nur den Sprit für seinen Dienstwagen, sondern auch für seine privaten Fahrzeuge und ließ außerdem über die Diensttankkarte eine Cabrio-Pflege an einem seiner Privatautos vornehmen. Ich betone, an einem seiner zahlreichen Privatautos. Als das herauskam, kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis außerordentlich. Der Vertriebsmitarbeiter zog dagegen vor Gericht, zunächst mit Erfolg. Das Arbeitsgericht Lingen sah in der außerordentlichen Kündigung eine Verletzung des Ultima Ratio-Prinzips. Danach hätte der Arbeitgeber vor Ausspruch der Kündigung als milderes Mittel eine Abmahnung aussprechen müssen. Es sei nicht festzustellen, so das Arbeitsgericht, dass sich der Kläger bei Nutzung der Tankkarte darüber im Klaren gewesen sei, dass er eine Pflichtverletzung begehe, die das Vermögen des Arbeitgebers schädige. So, das Ultima Ratio-Prinzip, meine Damen und Herren, das besagt also erstmal eine Abmahnung, bevor man kündigt, aber die zweite Instanz hat das offenbar anders gesehen. Also so langsam komme ich mir hier vor wie der Frank Bräutigam, mir der Rechtsexperte der ARD. Da müsste ich nur auch so viel leidenschaftsloser sprechen und auch mir immer so einen die nicht vorhandenen Bart nuscheln und immer sagen, ja, hier sagt aber das Bundesverfassungsgericht, das kann man so nicht machen, meine Damen und Herren. Und mir ist das ehrlich gesagt scheißegal, denn ich bin ja kein Jurist mehr. Ich arbeite jetzt bei der ARD und berichte nur darüber. Bin ich froh, dass ich damit nichts mehr zu tun habe, Herr Zamperoni. Und anders konnte das Gericht hier ja auch gar nicht entscheiden. Na gut, aber zurück zur Meldung. Das in zweiter Instanz mit dem Fall befasste Landesarbeitsgericht sah das anders. Es gab dem Arbeitgeber recht und bestätigte die Wirksamkeit der fristlosen Kündigung. Aufgrund der Schwere der Pflichtverletzung sei eine Abmahnung entbehrlich gewesen. Es ist ja auch neckisch formuliert hier. Der Beschäftigte habe in 38 Fällen die Tankkarten pflichtwidrig entgegen der eindeutigen Regelung der Dienstwagenrichtlinie zum Betanken seiner Privatfahrzeuge benutzt. Aufgrund der Häufigkeit der fehlerhaften Nutzung liege also kein Flüchtigkeitsfehler oder ein einmaliges Versehen vor. Eine Wiederherstellung des für das Arbeitsverhältnis notwendigen Vertrauens sei durch den Ausspruch einer Abmahnung nicht mehr zu erwarten, hieß es in der Urteilsbegründung. Na gut, aber Vertrauen, das ist ja nur wiederum sehr subjektiv, liebes Gericht. Also das jetzt hier zum Maßstab heranzuziehen, ja, und das aufgrund so einer Tankkartenverletzung. Also das Einzige ist nur, wo man sagen kann, jawohl, gut, dass er eins reingewürgt gekriegt hat, ist, wenn er sich privat mehrere Autos leisten kann und dann aber zu geizig ist, die selbst zu betanken und die Tankkarte des Arbeitnehmers missbraucht, meine Damen und Herren. Da hätte ich jetzt als Arbeitgeber auch nicht unbedingt die Ultima Ratio-Regelung zu Rate gezogen, ja, beziehungsweise das Ultima Ratio-Prinzip. Aber gut, bin ich ja auch kein Lateiner, meine Damen und Herren. Wir haben es heute auch irgendwie mit Latein, weiß ich auch nicht wieso. Aber gut, da war dann wohl das Gericht mit seinem Latein auch am Ende und dann scheiß drauf auf das Ultima Ratio Prinzip. So, Und die letzte Meldung für heute, meine Damen und Herren, die ist wirklich eine sehr künstlerische Meldung. Also auch das ist heute, Sie merken so ein bisschen so Latein und künstlerisch und so Musik und Mozart und was weiß ich nicht nur alles, das prägt uns hier heute. Und die letzte Meldung, das ist im Grunde genommen, habe ich überlegt, ob ich die wirklich reinnehmen soll, weil das ist ja eine PR-Geschichte ersten Ranges, meine Damen und Herren, eine regelrechte Werbe- und Marketing-Orgie. Und ich will eigentlich keine Werbung für diese beiden Unternehmen hier machen, aber die Art und Weise, wie diese Meldung hier geschrieben ist, diese Pressemeldung, die heute im Presseportal erschienen ist, das ist schon eine starke Nummer, meine Damen und Herren. Erstmal, bevor wir damit anfangen, eine kurze Aufklärung, falls Sie es noch nicht wussten, es gibt eine italienische Modemarke, die heißt Save the Duck. Save the Duck, schütze die Ente oder schützt die Ente. Und diese italienische Marke ist für ihre bunten Steppjacken bekannt mit dem lustigen kleinen Logo einer Ente. Die ist eben das Wappentier dieser Marke, dieser Steppjackenmarke. Das Besondere von Save the Duck ist jedoch die Verwendung von hochwertigen synthetischen Materialien als Füllung der Steppjacken anstelle von Entendaunen. Daher auch der Name Save the Duck, denn falls Sie es noch nicht wussten zu Hause, meine Damen und Herren, wenn Sie so eine Steppjacke haben, die man ja gerade jetzt auch im Herbst und in der Übergangszeit wieder gerne trägt, dann kann es durchaus sein, dass da Entenfedern drin sind, ja, vielleicht reißen Sie die Jacke mal auf und gucken mal rein, dann stellen Sie es vielleicht schnell fest. Und diese italienische Marke Save the Duck hat sich aber dem Schutz der Entenfedern und damit auch der Enten als solche verschrien und oder verschrieben und ja, produziert diese bunten Steppjacken mit hochwertigen synthetischen Materialien und der kleinen lustigen Ente vorne drauf als Logo. So, das ist die erste Marke. Und dann der krasse Gegensatz eigentlich ist die Marke Lodenfrei, ein Trachtenmodenhersteller aus der Münchner Innenstadt, der Unternehmerfamilie Nagel. So, die kennt man vielleicht schon eher, ja? So, und diese beiden gegensätzlichen Marken, Save the Duck und Lodenfrei, die kooperieren jetzt, wobei eigentlich, bevor ich dazu komme, muss ich noch eine andere Sache vorhersagen. Beziehungsweise vorweg sagen, es gibt über diese beiden Modemarken hinaus einen italienischen zeitgenössischen Künstler aus Mailand, der heißt Mauro Bergonzoli. Der wurde am 24. Dezember, also an Heiligabend des Jahres 1965 in Mailand geboren. Als Sohn eines Graveurs in der Werkstatt seines Vaters lernte er in jungen Jahren, wie man das Handwerk des Zeichnens und der Präzision beherrscht. Im Alter von 14 Jahren trat er in die Kunstschule ein und begann bald seine ersten Gemälde und Comics zu verkaufen. Also Comics, da haben wir schon den ersten Verknüpfungspunkt hin zu dieser Ente, die hier Logo des Save the Ducks ist, ja, begann er eben die ersten Gemälde und Comics zu verkaufen. Nach einer erfolgreichen Karriere in der Werbe- und Filmbranche widmete er sich seit dem Jahr 2000 ganz der Produktion seiner eigenen Originalkunstwerke und er hat auch eine ganz berühmte Muse, nämlich Franziska Gräfin Fugger von Babenhausen. Sie ist Autorin, PR-Agentin und seine Ehefrau und ja, das also mal kurz so nebenher. Die kommt übrigens aus Memmingen im Schwäbischen und wuchs in Augsburg auf, hat auch irgendwie so eine Lehre im Kunstauktionshaus gemacht und so weiter und so fort. Sie ist also seine Muse. So, und jetzt wissen Sie also, was Save the Duck ist, Sie wissen, was Lodenfrei ist, Sie wissen, wer Mauro Bergonzoli ist und Sie wissen, wer Franziskin Gräfin Fugger von Babenhausen ist. So, und jetzt werden Sie mich völlig zurecht fragen, lieber gute Nacht, Onkel, was soll der ganze Scheiß, ja, wie hängt das denn jetzt alles zusammen, mach uns doch hier nicht wahnsinnig zum Ende der dritten Staffel. Ja, will ich ja auch nicht. Das sind alles nur Grundlagen, die Sie wissen müssen, um die Meldung zu verstehen, zu der wir hier gleich kommen. Aber vorher brauche ich erstmal noch ein Schlückchen. Prosit. Wunderbar. So. Und zwar ist diese Meldung, in der die vier Elemente vorkommen, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, am vergangenen Samstag passiert, jetzt am Wochenende. Dort luden nämlich in München Save the Duck und Lodenfrei zu einer besonderen Veranstaltung ein. Ein Nachmittag der Fantasie für Groß und Klein mit dem international renommierten Künstler Mauro Bergonzoli. Begleitet wurde er von seiner Muse Franziska Gräfin Fugger von Babenhausen. Während die Erwachsenen bei Champagner, da sind wir schon wieder bei Champagner, also die Schweizer Musiklehrerin war dem Vernehmen nach nicht dabei, wäre sie mit ihrem Auto ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr hingekommen, weil fahren sie mal in Schlangenlinien von Aarau bis nach München, ja, das wird relativ schwer, meine Damen und Herren, dann noch über die Berge und die Pässe, also wobei da fährt man ja ohnehin in Schlangenlinien, wenn man Glück hat, überschneidet sich das genau, aber egal. Während also die Erwachsenen bei Champagner die neue Kinderkollektion des italienischen Labels entdeckten, ließen die kleinen Gäste mit Hilfe von Mauro Bergonzoli ihrer Kreativität beim Malen freien Lauf und erhielten so spielerischen Einblick in die Welt der Kunst, der Farben und der Formen. Save the Duck und Mauro Bergonzoli sind in vielerlei Hinsicht ein Perfect Match und das Unternehmen hat sich ganz bewusst für die Zusammenarbeit mit dem Ausnahmekünstler entschieden. Seit vielen Jahren lebt der Künstler vegan und setzt sich aktiv für den Tierschutz ein. Für Save the Duck ein entscheidendes Argument, da das Unternehmen zu 100% animal-free produziert und die Werte des Künstlers teilt. Als fünffacher Familienvater ist Mauro Bergonzoli die künstlerische Förderung von Kindern besonders wichtig. Neben dem Tierschutz eine weitere Herzensangelegenheit, die den Künstler bewegt und für die er sich engagiert. Für diesen Anlass erschuf Mauro Bergonzoli auf dem Maskottchen von Save the Duck, einer orangefarbenen Ente, ein ganz besonderes Kunstwerk. Es trägt seine unverwechselbare künstlerische farbenfrohe Handschrift und lässt die Grundwerte von Save the Duck, die Skyline Münchens und die lodenfreie Fassade mit einfließen. Auch seine berühmten Markenzeichen, das blaue Auge und der Magic Bunny, dürfen natürlich nicht fehlen. Natürlich. Weil man ja sagen muss, ein Magic Bunny, ganz schön versaut, wenn da noch Kinder vor Ort waren, oder? Signore Bergonzoli. Somit entstand eine Hommage an die Schöpfung und eine wunderbare Inspiration für Kinder. Diese zeigten sich völlig begeistert von der endlosen Kreativität und der schier unendlichen Hingabe des Künstlers, den kleinen Besuchern eine große Freude bereiten zu wollen. So signierte er unermüdlich mit persönlicher Widmung für jedes Kind unzählige kleine Save-the-Duck-Entchen, die Kinderherzen höher schlagen lassen und sicherlich einen festen Lieblingsplatz in den Kinderzimmern finden werden. Mauro Bergonzoli und Save-the-Duck, eine perfekte Symbiose mit zahllosen neuen kleinen und großen Fans. Die Ente wird noch bis Samstag, den 14. Oktober, bei Lodenfrei im 4. Obergeschoss zu bestaunen sein. Ach ja, leider sind sonntags die Geschäfte geschlossen, sonst hätten gestern alle wahlberechtigten Bayern vom Weg aus der Wahlkabine zurück nach Hause nochmal kurz bei Lodenfrei im 4. Obergeschoss vorbeigucken können, um diese Ente zu sehen von Save the Duck und Signore Bergonzoli. Sag mal, Bergonzoli, gab es da nicht mal so einen Blauschimmelkäse irgendwie? Ach nee, das war ja Gorgonzola. Ja gut, also das kann man auch schon mal verwechseln, meine Damen und Herren, wo man hier eh schon in die fabelhafte Welt der Farben abtaucht, mit der unendlichen Hingabe dieses Künstlers. Unglaublich. Und noch unglaublicher ist die Gästeliste. Das ist, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass solche Weltmarken wie Save the Duck und Lodenfrei sich damit zufrieden geben, so einen international renommierten Künstler wie Mauro Bergonzoli und seine Muse Franziska Gräfin Fugger von Babenhausen einzuladen. Nein, das reicht natürlich nicht. Unter den Gästen befanden sich des Weiteren Schauspielerin Nele Kieper, Sternekoch Mario Gamba mit Helen Zegaje, Moderatorin Viviane Geppert mit Ehemann Dusan Cevetkovic, Konstantin und Mareike Wettig mit ihrer bezaubernden kleinen Tochter, Brigitte und Sophia Gamba, Dr. Antonella Forte Wolf, Andrea Mazzo, Nicole Reichsgräfin von Plettenberg, Dr. Christina und Dr. Edgar Kewatt, Christoph und Jasmin Herzog sowie der Promi-Stylist Oliver Rau und zahlreiche kleine und große Gäste aus Adel, Wirtschaft und Gesellschaft. Ja, wer kennt sie alle nicht, meine Damen und Herren? Also bei dieser Dichte an A-Promis, meine Damen und Herren, bleibt einem ja direkt die Spucke weg, ja. Und das alles im vierten Obergeschoss bei Lodenfrei, ja. Wobei, ich weiß gar nicht, ob die da alle sich zusammengefunden haben, aber das war ja auch am Samstag, meine Damen und Herren. Keine Ahnung, wo das stattgefunden hat. Also unglaublich, diese Kooperation, wenn sie sich jetzt nicht alle Save the Duck Jacken kaufen, meine Damen und Herren, oder Lodenfrei Dirndl, noch geht es ja für das Oktoberfest in München. Oder auch für das Oktoberfest bei Ihnen zu Hause, wenn Ihre Stadt das auch nachmacht, ja, dann wissen Sie jetzt Bescheid. Und ja, das ist ein wunderbarer Abschluss für den Auftakt unserer letzten Woche hier kurz vor der Herbstpause. Und schon wieder hat die Sendung eine halbe Stunde gedauert. Letzte Woche war ja schon die Halbstundenwoche, da haben ja auch alle Ausgaben eine halbe Stunde gedauert. Und jetzt geht das hier schon wieder munter weiter, unglaublich. Und munter weiter geht es auch morgen Abend. Sie wissen, wir fallen diese Woche Mittwoch aus, aber morgen gibt es noch eine Sendung und dann wieder Donnerstag und eben Freitag unser großes Staffelfinale. Ja, und damit entlasse ich Sie in die heutige Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut. Und bis morgen Abend. Nacht.